Agüero. Datengeflüster. Unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zum Podcast Datengeflüster, bei dem Podcast, wo wir uns um Daten und alles rund um Daten beschäftigen. Wie speichere ich sie ab? Wie greife ich darauf zu? Wie mache ich das Ganze sicher? Wer nutzt diese Daten? Das ist auch das Thema des heutigen Podcasts. Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und bin Co-Host dieses Podcasts.
Ja, danke Christoph. Mein Name ist Andreas Pulker von der Quorum, bin ebenfalls Co-Host von der heutigen Folge und von unserem Podcast Datengeflüster. Und wir haben heute zwei Gäste, zwei Partner bei uns, den Christian Schuster und den Armin van Zott. Und darf ich einmal bitten, euch kurz vorzustellen.
Ja, danke für die Einladung erst einmal. Ich bin Christian Schuster, ich bin bei NTS Sales Expert für den Bereich Data Center. Was macht die NTS? Wir sind Systemintegrator, das heißt, wir nutzen die Produkte der verschiedensten Hersteller, um einerseits auf Projektbasis die Systeme zu integrieren bei den Kunden. Andererseits bieten wir auch Managed Services an, wo wir eben das Ganze betreiben, 24x7 für die Kunden und eben als Service den Kunden zur Verfügung stellen. Also NTS gibt es uns jetzt heuer seit 30 Jahren, das heißt, wir sind 1995 gestartet und feiern da heuer Jubiläum. Unser Motto ist Relax, we care, das heißt, wir schauen eben, dass wir über den Tellerrand hinausschauen und Services den Kunden bereitstellen, die sie weiterbringen und nicht nur sozusagen einfaches Boxmoving machen, sondern eben gesamtheitlich Mehrwerte bieten.
Ja, danke Christian. Armin?
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin der Armin van Zott. Ich leite bei der Firma Ascent ein Data Science und KI-Team und ja, wir haben einen Hauptstandort in der Dachregion in Graz. Wir sind aber europaweit tätig mit über 550 Mitarbeitern und setzen KI-Projekte end-to-end um, aber auch nicht nur das, sondern wir kommen auch aus dem klassischen Softwareentwicklungsbereich. Das startet, sage ich mal, bei mobilen Applikationen, geht über Web-Applikationen und jetzt auch immer mehr im Bereich Datenplattformen, Data Engineering, Data Science bis hin zu KI. Mein Background ist Mathematiker und mein Team ist verantwortlich für Use-Case-Entwicklung gemeinsam mit dem Kunden über Prototypenentwicklung, erste Umsetzung kleinerer Projekte bis hin zur produktiven Integration in eine bestehende oder neue Applikation. Also wir denken das wirklich end-to-end.
Ja, danke dir. Christian, vielleicht für dich die Frage. Ihr seid aus eurer DNA, die 30 Jahre, habt ihr jetzt mit dem Thema KI, glaube ich, einmal keine so lange Historie. Und jetzt ist meine Frage, wie kommt ihr zu dem Thema KI? Was ist euer Approach und wie kommt ihr zu diesem Setup, dass ihr als Partner gemeinsam da bei uns zu Gast seid?
Ja, wir sind eine technikgetriebene Firma. Das heißt, wir versuchen immer, die Produkte und die Hersteller, mit denen wir uns auseinandersetzen, in der bestmöglichen Expertise zu liefern und eben so schauen, dass die Kunden einen Mehrwert bekommen. Und natürlich hat auch uns die Frage, oder ist auch bei uns die Frage aufgekommen, wie können wir KI nutzen, einerseits um uns selbst zu verbessern, aber auch eben in den Projekten bei den Kunden einzusetzen. Die Kunden fragen sich natürlich genau dieselbe Frage und da schauen wir eben, was können wir den Kunden bieten, dass sie da KI einsetzen, um ihr Business voranzubringen, um ihre Technik zu optimieren und ja, auch Services leichter zu konsumieren. Und so haben wir uns vor einem Jahr umgeschaut und geschaut, was gibt es für Unternehmen, die von der Denkweise ähnlich sind wie wir. Unser Motto ist ja Relax We Care und da haben wir geschaut, wer kann KI umsetzen gemeinsam mit uns, wir eben als Infrastrukturpartner und einen Softwarepartner, der eben nicht nur Consulting macht, sondern eben auch Implementierung, Softwareentwicklung und Betrieb dann am Ende des Tages auch im besten Falle. Und so sind wir eben auf die Ascent gekommen. Die Ascent kennen wir schon durch ihre Vorgängerfirma, die vorher hat sie Paxet geheißen, da wird der Armin sicher noch was erzählen dazu. Und da haben wir eben gewusst, wie die Paxet und die Ascent eben tickt im Sinne von Softwareentwicklung, weil wir selbst schon eine Beziehung hatten, im Sinne von, dass für uns Software entwickelt wurde. Unser internes Smart Desk Buchungssystem zum Beispiel wurde von Ascent entwickelt und somit kannten wir einander schon und da war dann natürlich jetzt der Einstiegsschmerz sozusagen auch nicht so schlimm.
Okay, also ihr habt gemeinsame Projekte schon kennengelernt, weil ihr schon Services bezogen habt. Also
richtig, genau.
Der beste Weg, jemanden kennenzulernen, gleich mit ihm zu arbeiten.
Genau, cool. Und wir haben eben auch geschaut, dass wir nicht nur uns auf diesen Gen-AI-Hype fokussieren, sondern auch schauen, gibt es Machine Learning-Projekte, die eben zum Beispiel an einer Produktion laufen, wo man eben nah an der Maschine irgendwie ein Edge-Device braucht, was ein Modell liefert oder nutzt. Genauso bis hin natürlich zu größeren LLMs oder sonstigen, sagen wir mal, generalistischen AI-Workloads der jetzigen Zeit.
Ja, danke dir. Jetzt werden wir gleich viel mehr darüber erfahren, aber AI-Projekte grundsätzlich einmal so im ersten Schwung vielleicht in einer Cloud gestartet, weil du musst mit der Infrastruktur sehr flexibel sein. Wie ist da jetzt euer Angebot dazu? Wie geht sich das an, jetzt als NTS, als Infrastrukturprovider?
Ja, wir wollen einfach dem Kunden die Angst nehmen. Ja, es ist nicht immer ein großer Server mit 8 GPUs, die man braucht, um mit KI zu starten, sondern das hat auch der Armin uns ein bisschen erleuchtet und die Gespräche, die wir in den letzten Monaten geführt haben, dass viele Use Cases mit kleinen Modellen oder mit kleineren Infrastrukturplattformen, sagen wir mal so, realisiert werden können. Da reicht meistens, sagen wir mal, wenn man mit einer kleinen Plattform, mit einem Server, mit einer größeren GPU und einer Storage-Umgebung und Infrastrukturumgebung eben startet und so eben langsam hineinkommt in das Thema und verschiedenste Use Cases dann entwickelt. Natürlich ist das Ganze auch skalierbar und wir bieten auch als Möglichkeit eine As-a-Service-Variante. Das heißt, wir haben ein Produkt, das nennt sich Private Cloud as a Service, wo wir einen kompletten Stack aus Server, Storage, Netzwerk, Backup, Virtualisierung und eben auch Kubernetes-Plattform drauf bereitstellen. Kubernetes ist in der Regel für so ein KI-Projekt die Plattform, die wir eben nutzen. Ja, das kann der Kunde consumption-based konsumieren. Das heißt, er zahlt das, was er nutzt und so kann man eben klein starten und dann wachsen, weil die Architektur eben so vorgesehen ist, dass wir auch nach oben skalieren können, wenn es weitere Use Cases gibt.
Okay. Jetzt hast du angesprochen, Server skalierbar, Storage skalierbar. Wie geht sich das an? Wie habt ihr selber die Systeme gekauft oder gibt es da auch jetzt dann nicht ein paar Angebote dazu, wie ihr das besser skalierbar machen könnt?
Einerseits gibt es von NetApp auch das As-a-Service-Programm, das NetApp Keystone, das wir eben auch einsetzen natürlich. Das heißt, auch da die Storage als Service beziehen, in verschiedensten Performance-Klassen kann ich das da auswählen. Und wir sehen einfach, dass die NetApp eine tiefergehende Integration hat in so eine Plattform, also in eine Kubernetes-Plattform, zum Beispiel mit dem Trident, CSI, dem Container Storage Interface. Und da stellen wir das Ganze eben als Stack bereit und nutzen das eben natürlich in Kombination mit Servern und mit GPUs und bieten da eben die Services, die Plattform.
Okay, also skalierbarer Unterbau.
Genau.
Ja, Christopher, glaube
gut, wir sprechen
mal ein ins Thema.
Ja, genau. Wir sprechen eben über AI, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz gibt es ja schon länger, gibt schon sehr, sehr lange. Es hat schon, weiß ich nicht, wann dieser Computer da den Schachspieler mal besiegt hat. Das ist schon, weiß ich nicht, sehr lange her. Jetzt ist aber vor 3-4 Jahren etwas passiert, wo wirklich ein Hype um KI entstanden ist. Armin, kannst du uns erklären, was da passiert ist und warum da auf einmal wirklich von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger wirklich dieser Hype eben da war?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, der Schachcomputer, der war vor ca. 30 Jahren, der IBM Deep Blue. Und ja, was ist Ende 2022 passiert? Ich glaube, man muss sogar noch ein paar Jahre weiter zurückgehen, also ins Jahr 2017. Da kam ein Paper raus mit dem Titel Attention is all you need. Und das war eigentlich der Grundstein der Transformer-Architektur. Und das ist die Architektur für alle modernen KI-Modelle. Und das hat dann so gestartet mit GPT-1, sage ich mal, GPT-2. Die waren im akademischen Umfeld ganz nett und haben auch schon gute Ergebnisse geliefert, aber für die breite Masse wenig zugänglich. Und ich glaube, im Jahr 2022, vor allem im November, mit dem Start dann von ChatGPT auf Basis von GPT 3.5, ist dann sozusagen der Hype oder auch die Entwicklung losgegangen, weil es einfach ein Chat war, der der breiten Masse zugänglich ist, den jeder verwenden kann, den jeder auch gratis verwenden kann. Und das war natürlich ein Meilenstein und da hat man auch jeder mal gesehen, was so möglich ist mit aktuellen KI-Modellen.
Ja. Und die Basis davon ist ein LLM, ein Large Language Model. Kannst du in wenigen Worten erklären, was das ist und wie das auch vielleicht funktioniert?
Genau, also ein Large Language Model ist ein, wie der Name schon sagt, ein großes Sprachmodell, trainiert auf mitunter Billionen von Texten und Dokumenten. Und das lernt eben Zusammenhänge in diesen Texten und versucht, ja, aufgrund von mathematischen, statistischen Zusammenhängen immer das nächstbeste Wort, wenn man so einfach will, ja, das nächstbeste Wort vorherzusagen. Mhm. Und wie man sieht, funktioniert das besser, als man glauben mag, anhand dieses einen Satzes.
Ja. Ja. Und jetzt gibt es eben KI, da gibt es mehrere Unterbegriffe, also dieses Gen-AI ist jetzt das, was da eben vor kurzem aufgekommen ist. Gibt aber auch schon Machine Learning vorher und Analytics. Was sind da vielleicht Unterschiede?
Ja, also ich würde sagen, der Begriff KI ist ja nicht exakt definiert, aber man kann es grob so beschreiben. früher war es mal if-else regelbasiert. Man hat auch früher versucht, im KI-Bereich regelbasiert Dinge umzusetzen. Das war in den 50er, 60er Jahren. Und mittlerweile will die KI aber so beschreiben, dass die Idee dahinter ist, man hat eine Zielvariable und man hat Einflussfaktoren und man möchte die Zielvariable anhand der Einflussfaktoren prognostizieren. Und diesen Zusammenhang soll ein Modell lernen, indem man dem Modell Beispiele gibt. Also die Herangehensweise ist eine grundverschiedene zur Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung habe ich genau definiert, was möchte ich und programmiere das über if-else runter. Bei der KI gebe ich ihr eher Beispiele der Realität und die KI lernt das sozusagen die dahinterliegende mathematische Funktion. Die muss ich nicht kennen. Genau, und wie grenzt man das jetzt so ab zu Machine Learning? Also ich würde sagen, KI ist der Überbegriff und in dem Bereich gibt es Machine Learning. Da gibt es klassische Algorithmen. Das kann ganz einfach starten bei einer logistischen Regression aus dem Statistikbereich. Es geht dann über XGBoost-Modelle, baumbasierte Ansätze, die so in den 90er Jahren rauskommen sind, die aber nach wie vor viele Anwendungsfälle lösen können. Mhm. Und geht dann bis hin zu Deep Learning. Und Deep Learning ist eigentlich der Bereich, in dem halt viele Modelle für Bilder, Texte, Videos rausgekommen sind in den letzten Jahren. Und einfach auch aufgrund der starken Erhöhung der Rechenkapazitäten auch so viel Anwendung gefunden hat. Weil auch die Deep Learning Modelle, die gibt es schon teilweise 50 Jahre, 60 Jahre, aber die sind so rechenintensiv und früher hat man die Infrastruktur nicht gehabt, dass es einfach nicht möglich war, mit denen irgendwelche sinnvollen Anwendungen umzusetzen. Und Agentic, sage ich mal, ist da ganz der neueste Begriff, weil viele kennen natürlich schon den Chat von ChatGPT und was kann ich mit dem, wie kann ich mit dem interagieren, aber viel mehr Anwendung sieht man mittlerweile in dem Bereich, wo ein LLM bei der Umsetzung eines gesamten Geschäftsprozesses unterstützt. Mhm. Also das LLM entscheidet aktiv, okay, welche Datenbank muss ich ansprechen, wo muss ich die Daten holen, wo muss ich etwas hinschreiben und hat dann immer mehrere Möglichkeiten. Das ist kein klarer Prozess, der immer nach dem Schema F abläuft. Mhm. Und da sieht man die Stärke mittlerweile und da gibt es auch immer mehr Anwendungen.
Das heißt, dass man vielleicht Prozesse, die es schon gibt, mit einer Gen-AI, mit einem Chatbot vielleicht, einfacher zugänglich macht und so einfach effizienter wird.
Ja, muss gar kein Chatbot sein. Als Beispiel, man könnte sich überlegen, klassischer Buchhaltungsprozess, über den wird ja oft gesprochen, da ist es so, ein Buchhalter bekommt eine Rechnung, jetzt kann er zum Beispiel die Rechnung in verschiedenste Kostenstellen einordnen. Das passiert nicht nach Schema F, das heißt nicht, wenn auf der Rechnung X steht, dann ist es Kostenstelle 4 und wenn auf der Rechnung Y steht, ist es Kostenstelle 7, sondern das sind verschiedenste Informationen, die teilweise in der Rechnung stecken, aber nicht immer und die der Buchhalter natürlich auch über sein Know-how kennt. Und das ist ein klassisches Beispiel, wo Agentic AI Sinn macht, weil dort könnte man dem Modell Beispiele geben, das Modell lernt Zusammenhänge, kann dann den Prozess abbilden, kann dann idealerweise auch ein ERP-System ansprechen und dort dann aufgrund der Rechnung eine Buchung auslösen. Also in die Richtung ist Agentic AI gedacht, dass man sozusagen auch dem LLM die Möglichkeit gibt, mit Systemen zu interagieren.
Wenn wir jetzt schon bei Use Cases sind, wäre vielleicht hier gleich eine persönliche Frage an dich. Was war so dein erstes AI-Projekt, das du irgendwie begleitet hast? Und wie lange ist das circa her?
Genau, ich glaube, die ersten AI-Projekte, die sind relativ bald nach dem Aufkommen von ChatGPT gestartet, also wirklich diese Gen-AI-Projekte, wenn man so will. AI-Projekte davor gab es schon viele, das war mehr so in die Richtung auch Machine Learning, Prognosen von Liefermengen, Vorhersage, welche Kunden sind abwanderungsgefährdet, alles in diese Richtung. Das basierte meistens auf tabellarischen Daten. Wenn man jetzt Richtung Gen-AI denkt und Richtung Text, dann war eines der ersten Projekte mit einem Schweizer Unternehmen, die Maschinen herstellen und diese Maschinen auch weltweit an ihre Kunden ausliefern. Und dort war der Klassiker, dass man sich mal Retrieval Augmented Generation anschaut. Was ist Retrieval Augmented Generation? Geht einfach darum, man möchte nicht, dass ein LLM halluziniert oder alle möglichen Antworten liefert, sondern man möchte ein LLM sozusagen grounden und ihm oder dem Modell in Echtzeit Dokumente oder passende Dokumente zur Fragestellung zur Verfügung stellen. Und das ist Retrieval Augmented Generation. RAG ist die Abkürzung. Darauf basieren auch viele aktuelle Chatbots. Und das war so die Idee, der Hersteller liefert Maschinen weltweit und hat dann ein Service Desk und jede Maschine hat ein Betriebshandbuch, das kann mitunter sehr lang sein, also da reden wir von 700, 800 Seiten. Und da ist es oft halt das Thema, dass ein Mitarbeiter im Kundenservice, wenn er dann von einem Endkunden hört, ja, Maschine wirft den Fehler 737, was kann ich tun? Dann ist es meist oder manchmal so, dass der Mitarbeiter im Kundenservice natürlich gleich weiß, was das Problem ist, weil er es schon öfter gesehen hat. aber es kann auch sein, dass er das Betriebshandbuch manuell durchforsten müsste. Und die Idee ist, dass man dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin da ein Tool zur Hand gibt, einen KI-Assistenten, dem man Fragen stellen kann und der dann aktiv diese Dokumente, diese Betriebshandbücher durchforstet und die korrekte Antwort liefert, wie man dieses Problem am besten löst.
Also das war dein erstes Projekt.
Genau, das war das erste Projekt.
Du hast das jetzt angesprochen, die Halluzination. Das lest man auch immer wieder, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe es jetzt auch erst diese Woche, wollte ich in der Doku, glaube ich, oder wollte ich wissen, wie man das macht. Habe da den, weiß ich nicht, irgendeine KI befragt, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche. Habe gesagt, wie setzt man das so und so auf? Dann hat der was herausgeworfen, das hat grundsätzlich gestimmt, aber da waren zum Beispiel Kommandos drinnen, die es einfach gar nicht gibt. Die schauen zwar wie richtige Kommandos aus, das würde Sinn machen, aber das ist einfach nicht implementiert im Produkt. Wie kommt es zu dieser Halluzination?
Genau, also die LLMs sind ja nicht auf, sagen wir mal, Wahrheit trainiert, sondern auf was macht semantisch Sinn oder was macht im Text Sinn. Und es gibt natürlich gewisse Möglichkeiten, um ein Modell einzuschränken, also um dem Modell zu sagen, was darf es und was darf es nicht. Der Klassiker, den ich eh schon kurz erklärt habe, war dieses Retrieval Augmented Generation, wo es darum geht, man stellt eine Wissensbasis, eine Wissensdatenbank dem Modell zur Verfügung und das Modell darf sich in seiner Antwort nur auf diese Textteile beziehen, die man ihm in Echtzeit zur Verfügung stellt. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, im Prompt auch zu sagen, ja, das darfst du oder das andere darfst du nicht. Das machen auch die großen Hersteller wie OpenAI, die sagen natürlich, ja, wenn es jetzt irgendwie um Terrorismus geht oder um sexuelle Diskriminierung, dann darfst du dazu nicht antworten. Also diese Möglichkeit gibt's. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, die gehen so in Richtung Few-Shot-Prompting. Was ist damit gemeint? Man möchte dem LLM während der Laufzeit, also während der Frage, einfach Beispiele mitgeben für korrekte Antworten. Man kann zum Beispiel, jetzt bleiben wir beim Rechnungsbeispiel, da ist es so, das LLM soll ja sagen, okay, zu welcher Kostenstelle gehört diese Rechnung. Da kann man den LLM während der Laufzeit schon Beispiele von historischen Rechnungen und passenden Kostenstellen mitgeben, um eben zu vermeiden, dass er in irgendwelche Richtungen läuft, in die man nicht möchte.
Okay, und das eben, dass er in verschiedene Richtungen läuft, basiert eben darauf, dass das einfach nur oder im Hintergrund statistische Wahrscheinlichkeiten sind, die da vorausgesagt werden, die eben nicht auf der Wahrheit an sich beruhen.
Genau, richtig. Ja.
Okay, dann heißt dieser Podcast Datengeflüster und AI basiert immer irgendwie auf Daten. Irgendwo müssen die Daten herkommen. Was sind denn so die Standard-Datenquellen, die Datenbasis? Wo kommen diese Daten her, die ihr dann in diesen Modellen verarbeitet?
Ja, da hängt es davon ab, über welche Projekte wir reden. Also ich bringe jetzt einfach ein paar Beispiele und ja, Datenquellen, die wir da nutzen. Das kann starten bei Themen im Bereich der Kundendatenanalyse, Custom Analytics, da geht es um Vorhersage wechselaffiner Kunden, da geht es um Recommendation-Systeme, welcher Kunde interessiert sich für welches Produkt. Das meistens sind oft Daten aus dem CRM-System, aus einem Webshop, aus einer klassischen relationalen Datenbank. Das geht dann bis hin zu Prognosen für Liefermengen. Wenn man in Österreich wohnt, kennt man den Hersteller Oelz, unserer größeren Kunden, für die, also die haben über 1000 Filialen, die es mit Produkten beliefern und über 100 verschiedene Produkte, also von Billa, Spar, Hofer. Und da ist es so, tagtäglich hat der Mitarbeiter, der sozusagen die Filiale beliefert, aktiv entschieden, wie viel Stück von welchem Produkt gebe ich ins Regal. Und Oelz wollte das ja vereinheitlichen und auch die Anzahl der Out-of-Stock-Events reduzieren. Was ist Out-of-Stock? Naja, wenn es ein Produkt nicht mehr gibt im Regal und ein Kunde steht davor, soll natürlich nicht passieren. Und die Idee war, man nimmt ein KI-Modell, und das KI-Modell prognostiziert diese Mengen anhand von historischen Verkäufen, von Angeboten, von wo in der Filiale steht das Produkt, bis hin zu Wetter oder Saisonalitäten. Natürlich nicht jedes Produkt verkauft sich zu jeder Saison gleich. Und dort nutzen wir Daten aus dem ERP-System, Daten aus auch relationale Datenbanken. Wenn man jetzt über GenAI redet oder die moderne oder weitläufig bekannte KI, dann ist es eher so, dass es dort halt Wissensdatenbasen sind. Das kann ein SharePoint sein, wo Dokumente liegen. Das können nicht relationale Datenbanken sein. Alles in die Richtung sind für uns die Datenbasis. Und die wird dann meistens nicht direkt 1:1 genutzt, sondern die Dokumente werden embedded, nennt man das. Also es wird aus einem Dokument oder aus den Texten wird ein mathematischer Vektor kreiert und der wird in eine Vektordatenbank gespeichert, weil man mit der viel effizienter suchen kann als mit ja, einer Dokumentenbasis.
Das heißt, man hat das Modell, man lernt dann mit dieser Datenbasis, hat diese Vektordatenbank. Was muss ich jetzt machen, damit ich eine schnelle Antwort bekomme? Beziehungsweise wie sind da auch die Abläufe, wenn ich die KI jetzt frage, wirf mir das raus, muss der einmal ganz überlegen und dann wirft er das erst raus. Gibt es da einen gestückelten Prozess? Wie funktioniert das? Und was, wie gesagt, wie kann ich das optimieren?
Ja, es hängt natürlich ganz stark vom Modell selbst ab. Also es gibt ja Anbieter wie jetzt OpenAI oder in Europa Mistral AI, die bieten Modelle über eine API. Da zahlt man dann pro Token. Und da ist es so, da hängt es natürlich vom Anbieter ab. Da kann man wenig machen. Wenn man jetzt zum Beispiel, so wie bei uns, mit der NTS-Infrastruktur ein Modell on-premise betreiben würde, beispielsweise gibt es ja aktuell die Llama 4-Modelle schon, die sind jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen. Und da ist es so, die kann man, ja, da hängt es ganz stark von der Infrastruktur ab. Mhm. Also das kleinste Llama 4-Modell, das Scout, das kann man mit einer H100 NVIDIA GPU betreiben. Aber natürlich, je mehr Nutzer ich zeitgleich habe, die zeitgleich Fragen stellen, desto stärkere oder größere Anforderungen habe ich an der Infrastruktur. Und davon hängt auch dann die Geschwindigkeit ab. Und natürlich auch von der Software. Mittlerweile spezialisierte Anbieter für Frameworks, mit denen man ja so On-Premise LLMs betreiben kann. Als Beispiel gibt es OLLAMA oder VLLM. Mhm. Und abhängig vom Anwendungsfall, sage ich mal, wie viele Nutzer gleichzeitig, wie viele Anfragen, muss man sich dann für ein Framework entscheiden. VLLM ist mehr so auf Enterprise-Anwendungen spezialisiert, OLLAMA eher für, sage ich mal, kleine Prototypen in abgegrenzten Umgebungen.
Okay. Das heißt, da geht es dann gleich einmal auch um die Frage, so, wo läuft das jetzt? Wie schnell bekomme ich die Daten da angeliefert? Wie viele Nutzer greifen da auf diese Applikation zu? Das sind da die Komponenten, die man berücksichtigen muss. Da geht es dann gleich in die Infrastruktur sozusagen.
Ja, wir sind jetzt gleich tief ins Thema AI reingestartet. Gehen wir vielleicht einen Schritt zurück. Christian, du kommst aus der Infrastruktur. Wenn ihr jetzt gemeinsam als NTS und Ascent Projekte angeht, was ist denn für dich, Christian, der Unterschied zu klassischen Infrastrukturprojekten?
Also das Thema, was wir haben, ist natürlich, dass wir jetzt keine Bastlerlösung liefern wollen, ja, und das Ganze auf professionelle Beine stellen wollen, weil wir haben Kunden im Gesundheitswesen genauso wie Kunden im Finanzwesen oder öffentlich-rechtliche Unternehmen. Das heißt, das, was wir da hinstellen und die Lösungen, die wir da anbieten wollen, müssen auch nachvollziehbar sein und müssen auch funktionieren. Und da ist natürlich schon das Thema, dass die Anzahl an involvierten Personen, Abteilungen größer ist, weil es jetzt nicht nur ein aus der IT getriebenes Projekt ist, sondern da kommt immer dazu, eben aus der Compliance zum Beispiel, weil das Thema Datensicherheit oder Datenschutz ein Thema ist. Da kommt jemand dazu aus der Applikationswelt, weil die natürlich auch diese KI irgendwo einbauen wollen oder irgendwie nutzen wollen. Und so ist es eben vielfältig, da die Teilnehmergruppe in so einem KI-Projekt. Und der Faktor Mensch spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, manche sind skeptisch und sagen, puh, KI kann meinen Job ersetzen oder KI kann mich ersetzen. Das ist natürlich auch ein bisschen ein, sagen wir so, ein neuer Faktor, der da eine Rolle spielt. Und gemeinsam mit Ascent haben wir eben da auch eine Zugangsweise, wo wir sagen, es gibt eben einen Data Thinking Workshop, den die Ascent schon mitgebracht hat, sagen wir so, den wir noch veredeln mit unserer Infrastrukturperspektive, wo man sich mal überlegt, welche Use Cases machen überhaupt Sinn, was bringt dir auch vielleicht am schnellsten oder den besten Erfolg am schnellsten, ja, sodass du halt das Gefühl hast, dass KI dir hilft und dass das ein sinnvoller Use Case ist. Und da nutzen wir auch teilweise eine interne AI-Plattform, wo wir sagen, wir können dort eine Demo-Umgebung aufsetzen, können zum Beispiel anonymisierte Daten von den Kunden auch zu uns importieren und da schon mal erste kleine Tests machen und einen POC auch machen, bevor man dann wirklich das im produktiven Einsatz umsetzt.
Okay, also AI ist für euch nicht just another workload, es ist etwas, was tiefer geht, was komplexer ist, wo ihr einfach gemeinsam mit dem KI-Partner in dem Fall einfach die Dinge ganzheitlicher angehen müsst und damit komplexere Projekte eigentlich realisiert.
Ja.
Jetzt bleiben wir bei der Infrastruktur kurz. Daten ist das Kernthema, Daten müssen wo abgelegt werden. Jetzt gibt es unterschiedliche Speichersysteme. Also wir sitzen halt zusammen und der Datengeflüster-Podcast ist ein warum netter Podcast. Dementsprechend, was ist eure Motivation jetzt zu sagen, warum NetApp als Basis für das Thema KI?
Also wir wollten einfach auch das Thema KI nicht als neuen Silo bei den Kunden eröffnen, sondern sagen, wir setzen auf eine Infrastrukturbasis, wo wir wissen, die funktioniert. Es gibt zum Beispiel Cisco und NetApp haben gemeinsam ein validiertes Design, nennt sich Flexpod, wo eben Cisco Server mit Cisco Netzwerk und NetApp Storage kombiniert werden. Und das Ganze ist eben auch in Richtung AI als Flexpod AI zur Verfügung, wo sich beide Hersteller zusammengesetzt haben und gesagt haben, um eine AI-Plattform zu bieten, habe ich diese und jene Best Practices, was die Konfiguration angeht. Und das nutzen wir natürlich auch. Ja. Das kann jeder öffentlich im Internet einlesen, diese Konfiguration. Das heißt, das kann man sich natürlich auch selbst nachbauen zu Hause oder in seinem Unternehmen sozusagen.
Mit der Kohle.
Der Mehrwert, den natürlich eine NetApp hier bietet, den wir sehen, ist, wie schon angesprochen, es ist eine Container-Plattform und da setzen wir auf Red Hat und OpenShift AI als Basis. Und die Integration da ist da sehr führend aus unserer Sicht, weil es eben das Trident, ein Container Storage Interface gibt, mit dem man zum Beispiel auch Versionierungen machen kann von Daten, wo ich dem Data Scientist sozusagen auch gewisse Datasets zur Verfügung stellen kann und man gewisse Anpassungen im Modell schnell testen kann. Ich kann Klone auch machen von den Daten. Also da gibt es schon einiges, was für die NetApp spricht. Und gleichzeitig gibt es eben auch das DataOps Toolkit, wo man auch ein gewisses Toolkit für den Data Scientist bereitbestellt bekommt und das auch nutzen kann. Und das geht dann eben auch direkt auf die Storage runter zum Beispiel. Ja.
Danke dir. Eine letzte Frage zur Infrastruktur. Thema Security und Regulatorik. Etwas, was die auf jeder Ebene trifft, aber speziell jetzt aus eurer Sicht, aus der Infrastrukturecke, was sind da die Themen eurerseits?
Ja, das Thema Regulatorik betrifft uns natürlich alle, auch speziell uns als NTS. Wir sind ja als Managed Service Provider auch NIS 2 pflichtig zum Beispiel und müssen da auch sicher mit den Daten unserer Kunden umgehen. Und deswegen haben wir uns eben auch fokussiert auf eine On-Prem-Infrastruktur, ja, dass der Kunde eben seine AI Workloads kann er natürlich in einer Cloud betreiben, aber die Daten, siehe Gesundheitsdaten, siehe Finanzdaten, die darf er vielleicht nicht außer Haus geben oder eben regulatorisch müssen die in Österreich vielleicht auch bleiben. Und da gibt es eben Vorgaben, an die wir uns halten müssen und so haben wir eben diese On-Prem-Architektur gesetzt. Auch das Thema Halluzinationen, ja, natürlich kann ich auch so ein KI-Modell manipulieren, sage ich mal, ja, wenn ich die falschen Daten ingeste oder hineinbekomme sozusagen, dann spuckt das Modell nicht das aus, was es eigentlich soll oder auf das es eigentlich trainiert ist. Das heißt auch das Thema Segmentierung, das kommt jetzt da wieder vielleicht aus unserer Historie heraus, aus dem Netzwerk eigentlich. Man muss schauen, wer hat denn eigentlich Zugriff auf dieses Modell und wer darf es nutzen. Also das sind Dinge, die jetzt vielleicht aus der klassischen IT kommen, aber die natürlich auch für so einen Workload eine Rolle spielen und wo wir einfach Expertise haben.
Jetzt betrifft es nicht nur die Infrastruktur, dass du sagst, Netzwerk segmentieren, Storage segmentieren, all diese Themen, um Security zu erhöhen. Wie seht denn ihr Armin, das Thema Regulatorik und Security auf eurer Seite?
Ja, ist ebenso wichtig. Ich glaube nicht nur in klassischen KI-Projekten, sondern auch im Bereich Datenplattform bauen, Data Engineering ist ein sehr wichtiges Thema. Immer die Frage, um welche Daten handelt es sich, vor allem die Frage, sind es personenbezogene Daten, Stichwort DSGVO, ist da natürlich auch ganz so großer Punkt schon seit Jahren, das muss man sich gut überlegen. Auch die Frage, kann ich Daten irgendwie anonymisieren, also kann ich die personenbezogenen Elemente aus den Daten entfernen, weil sehr oft ist es so, das KI-Modell muss nicht wissen, wie die Person heißt. Das ist dem Modell meistens egal. Fürs Training brauche ich diese Informationen vielleicht auch gar nicht und dann habe ich weniger Probleme in diese Richtung. Aber was natürlich auch immer mehr wird oder wo mehr Anfragen von Kunden kommen, ist Richtung EU-AI-Act. Muss ich natürlich individuell anschauen von Projekt zu Projekt, was es für Auswirkungen hat. Aber ich kann da eigentlich schon die Angst ein bisschen nehmen. Also wir merken, meine Kunden denken, das ist so eine starke Regulatorik, kann da gar nichts mehr machen. So ist es nicht. Also es gibt 4 verschiedene Stufen, wie die EU ein KI-Projekt einordnet. Das geht von, glaube ich, gar nicht erlaubt. Das geht alles in die Richtung Social Scoring oder über Bilderkennung oder Gesichtserkennung eine Person in eine Gruppe einzuordnen und dann ihr gewisse Services oder öffentliche Services zu entziehen. Das geht alles gar nicht. Das sind auch nicht unsere Projekte. Die zweite Ebene sind so die hochkritischen. Das ist auch alles, was im Bereich der Personen ist und sehr große Auswirkungen auf Menschen haben kann. Aber wo wir uns bewegen, sind die unteren 2 Bereiche. Das geht dann so in die Richtung ein Empfehlungssystem. Also welcher Kunde möchte welches Produkt kaufen, welches Produkt empfehle ich welchem Kunden. Das sind eher unkritische Systeme. Und da ist es nicht so, dass man da jetzt eine große Zertifizierung durchlaufen muss. Und vor allem alles, was dann Richtung Maschinendaten geht, wir haben zum Beispiel Sensorik, auch schon kurz gesprochen, Sensorik in der Produktion, da ist es so, da spielt der AI-Act eine sehr geringe Rolle.
Okay.
Gut, wir haben es am Anfang gesagt, der Hype um AI. Armin, wie siehst du das? Ist der nach wie vor da? Ist der schon am Abklingen? Wird AI doch nicht so wichtig, wie alle geglaubt haben? Wie ist da der aktuelle Stand aus deiner Sicht?
Also ich bin der Meinung, es wird extrem wichtig, aber es ist natürlich ein Prozess. Also am Anfang gibt es immer den Hype und ich denke, es ist auch gesund, dass der mal auf einem ja, normales Niveau wieder runterkommt und wir wirklich dann identifizieren, was sind die Anwendungsfälle, die uns weiterbringen. Aber langfristig, glaube ich, wird es sich in allen Bereichen durchsetzen. Und ich glaube, es ist auch vielen Menschen gar nicht bewusst im Alltag, wie oft ich KI verwende. Also es ist, sei es bei Instagram, wo mir dann das passende Reel vorgeschlagen wird, sei es bei Google Maps, wo mir die perfekte Route gefunden wird. Also es ist so, dass wir KI schon tagtäglich verwenden und jetzt über ChatGPT natürlich noch viel mehr und viel häufiger. Und ich glaube, dieser Hype ist auch nicht schlecht, damit es das Thema auch mehr ins Bewusstsein der Menschen dringt, dass dort Potenziale existieren und man mit diesem Projekt natürlich auch sein Geschäft oder sein Geschäftsmodell verbessern kann.
Einerseits Potenziale, aber natürlich auch Gefahren, was eben dann der EU-AI-Act versucht, hier einzugrenzen hat. Gut, wie viele Projekte, AI-Projekte habt ihr jetzt bei Send aktuell?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil wir hatten ja vorher schon das Thema, ich glaube, du hast es eh genannt, dass wir vorher ja Parkside waren. Wir waren, sind in Graz gegründet im Jahr 2007 und wurden im letzten Jahr von Send übernommen und sind mittlerweile über 550 Mitarbeiter europaweit. Mit Hauptsitz in London und der Hauptsitz der Dachregion, also von Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist in Graz. Und da ist es so, historisch kommen wir aus der klassischen Softwareentwicklung. Da war die Aufteilung so 90-10 im Jahr vor Ascent, also 90% waren klassische Softwareentwicklungsprojekte. Das kann ein Kundenportal sein, das kann eine mobile Applikation sein. Und 10% waren KI-Projekte, also Projekte, wo wir Machine Learning oder Gen AI oder alles in der Richtung eingesetzt haben, um eben Prognosen zu entwickeln. Und mittlerweile hat sich das natürlich auch stark gedreht, weil Ascent als Gruppe bringt das sehr viel mehr Daten- und KI-Projekte mit. Das ist auch viel in UK, in London, zum Beispiel bei Harrods, bei der Shoppingkette. Da ist es mittlerweile eher so, dass wir im Bereich 50-50 sind, also 50% Softwareprojekte, 50% Daten- und KI-Projekte, so clustern wir es. Und von der Größenordnung selbst, also wir haben sicher über 50 verschiedenste Projekte im KI-Umfeld mittlerweile mit unseren Kunden umgesetzt.
Gut, das heißt über 50 Projekte. Was ist da eines der spannendsten, das du aktuell begleitest?
Ja, eines der spannendsten ist im Versicherungsumfeld. Also wir haben sehr viele Erstversicherer und Rückversicherer als Kunden. Und das ist ein sehr spannendes Projekt, diesen Prozess von einer Schadensmeldung bis hin zur Auszahlung an den Kunden, den möglichst mit KI zu automatisieren. Das geht ganz stark in die Agentic-Richtung. Das ist oft so, ein Kunde lädt eine Rechnung hoch im Kundenportal. Da muss man zuerst mal erkennen, was sind die Rechnungspositionen. Da muss man diese korrekt verarbeiten. Da muss man auch zum Beispiel im ERP-System gewisse Prozesse triggern und auch Zahlungen freigeben. Und die Vision mit diesem Projekt ist, dass wir einfach Rechnungen oder Schadensfälle unter einem gewissen Schwellwert vollständig mit KI automatisieren und ja, durchführen können. Und das ist ein sehr spannendes Projekt aktuell und ich sehe da auch sehr viel Potenzial für die Zukunft.
Dass dann einfach Schadensmeldungen deutlich schneller abgearbeitet werden, dass man schneller
zu seinem Geld kommt. Genau, dass man weniger manuelle Prozesse dahinter hat, weniger Personen da involviert sein müssen, weil einfach der Aufwand dadurch viel geringer wird. Und ich sag mal, bei kleineren Beträgen ist das Risiko dann auch überschaubar, wenn die KI einmal daneben liegt, weil natürlich kann man es nie ausschließen, dass seine KI zu 100% immer richtig liegt, aber de facto kann man es bei Menschen auch nicht, also Menschen liegen auch immer falsch.
Ja, super spannende Projekte, danke Armin. Bei mir ist gerade spannend im Kopf, dass sie bei mir KI mit dem Ölstrudel verknüpft. Wenn es da mal daneben liegt, ist glaube ich nicht so wild, aber ich glaube, das wird seit heute in meinem Kopf verlinkt bleiben. Also danke dir für die tiefen Einblicke in jetzt das spezifische KI-Thema und danke dir, Christian, auch für die Insights und auch vor allem das, was man, glaube ich, heute wirklich mitgenommen hat, dass ihr eine Partnerschaft gefunden habt, wo ihr wirklich gemeinsam ein Projekt angeht und nicht ein Subcontracting für irgendein Thema macht, sondern wir ganzheitlich ein Thema entwickelt und Projekt angeht. Dankeschön.
Ja. Danke euch. Gut, und damit sagen wir einen schönen guten Morgen, einen guten Mittag oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr euch das Ganze anhört. Und wir freuen uns schon, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dann dabei seid bei Datengeflüster.
Seid jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.